Jesus Christus, der Erlöser der Menschheit. In dieser Welt, in der wir heute leben, die von Satan, dem Teufel, regiert wird, gibt es viele verschiedene Religionen und Dinge, an die Menschen glauben. Und sie sind fest davon überzeugt, dass sie Rettung in dem finden, an das sie glauben. Ist es möglich, dass sie alle recht haben? Oder gibt es zumindest verschiedene Wege, wie man gerettet werden oder ewiges Leben erreichen kann? Dass diese Welt in unserer heutigen Zeit voller Probleme ohne wahre Lösungen ist, dürfte unbestreitlich sein. Einige kommen auch mit neuen eigenen Konzepten daher und sind davon überzeugt, dass sie es sind, die Frieden und Gerechtigkeit schaffen könnten. Ein Beispiel dafür möchte ich zu Beginn einmal aufgreifen, um dieses Konzept dann später mit dem zu vergleichen, was uns Gottes Wort dazu lehrt. Kann es ein möglicher Weg sein, wenn ein selbsternannter Stellvertreter Gottes zur menschlichen Brüderlichkeit aufruft? Wenn er eine globale Regierung fordert, um Armut, Ungleichheit, Klimawandel und vieles anderes zu bekämpfen? Wenn er die Religionen vereinen will, um dadurch Religionskriege und andere Probleme, die daraus resultieren, zu beenden? Und wenn, wie er es sagt, die Mutterkirche ihre Töchter ruft? Wenn er Regierungen und Unternehmen dazu aufruft, sich zu reformieren und einem vorgegebenen neuen Ziel zu dienen? Wenn er fordert, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben sollte, um die Armut in der Welt zu beenden? Wenn er alles Individuelle, also die Freiheit des Einzelnen, immer unter das Allgemeinwohl stellen will, ist es dann wirklich gerecht zu fordern, dass diejenigen, die sich durch ein lebenslanges, hartes Arbeiten etwas geschaffen haben, dieses für das Allgemeinwohl aufzuopfern und alles zu teilen? Die Bibel hat hierzu natürlich einiges zu sagen. Und ich möchte heute einmal anhand einiger Schriftstellen darlegen, dass es letztlich nur einen einzigen Weg gibt, Erlösung und damit einhergehend das ewige Leben zu erhalten. Lesen wir dazu als erstes eine Stelle aus der Apostelgeschichte, in der Petrus den Juden ganz klar macht, wer der Erlöser der Menschheit ist. In Apostelgeschichte Kapitel 4 und Vers 12 lesen wir gemeinsam und zitieren werde ich heute alle Stellen aus der Lutherbibel 2017, es sei denn, ich werde etwas anderes hinzufügen. In Apostelgeschichte Kapitel 4 und Vers 12, wo Petrus sagte, und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. In Vers 10 sagte Petrus den Ältesten des Rates, dass er über Jesus von Nazareth sprach. Die Hoffnung für alle übersetzt Vers 12 folgendermaßen. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand auf der ganzen Welt rettet uns. In Matthäus Kapitel 1, Vers 21 heißt es, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Eine Bestätigung dessen gibt Petrus dem Hohen Rat auch nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. In Apostelgeschichte 5, 31 sagte er, den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße, aber besser Reue und Vergebung der Sünden zu geben. Warum ist das so wichtig, warum ist es wichtig, dass dieses so deutlich erwähnt wird im Zusammenhang mit der Erlösung? Weil man als Sünder, der nicht bereut, keine Erlösung, kein ewiges Leben und keinen Eintritt in das Reich Gottes, also der Gottfamilie, erlangen wird. Paulus bestätigt dies ganz klar und deutlich, aber auch wiederum die Tatsache, auf welche Weise der Mensch erlöst wird. Er sagte in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ewige Leben ist in Christus Jesus. Er selbst wusste das natürlich. Und so sagte er auch kurz vor seinem Tod zu den Jüngern Folgendes. Und das lesen wir gemeinsam in Johannes Kapitel 12 und Vers 24. Johannes, Kapitel 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Hebräer 2, Vers 10 ergänzt dies wie folgt: Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, der viele Kinder zur Herrlichkeit geführt hat, dass er den Anfänger ihrer Rettung durch Leiden verendete. Die Ryrie-Studienbibel schreibt, dass die Leiden Jesus dazu qualifizierten, der Anführer der Rettung der Menschen zu sein. Aber es war nicht das Leiden allein, was ihn qualifizierte, sondern dass er als vollständiger Mensch im Fleisch ein sündenloses Leben geführt hat. Er hat die Sünde im Fleisch überwunden und hat den Satan und diese Welt besiegt. Er wurde von den Seinen ermordet, schuldlos, um die Sünden der Welt zu tragen. Dadurch hat er sich als Retter der Menschheit qualifiziert. So kann man also sagen, dass all die Konzepte, zum Beispiel das einer unsterblichen Seele, gute Taten, die man in seinem Leben getan hat, Reinkarnation und vieles anderes, an das Menschen so glauben, mit der Wahrheit über die Erlösung nicht wirklich etwas zu tun haben. Die Bibel ist sehr klar und deutlich darin, dass es nur einen einzigen Weg gibt, wie wir mit Gott versöhnt werden können. Und durch eine Versöhnung mit Gott, durch Jesus Christus, dem Mittler zwischen Gott und den Menschen, ist es möglich, gerettet zu werden. Und so sagte Jesus dann auch selbst in Johannes 14, Vers 6: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Kann man also somit sagen, dass es doch für ihn ganz einfach gewesen sein muss, das Leben zu führen, welches er führte? Das Leben, das auch wir führen müssen, damit wir auch wirklich gerettet werden können? Hebräer Kapitel 5, die Verse 8 und 9, gibt darüber Auskunft. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Damit er also wirklich unser aller Erlöser sein kann, müssen wir an ihn glauben. Wir müssen an ihn glauben, wir müssen aber auch ihm glauben, das, was er gelehrt hat, und wir müssen ihm gehorsam sein. Wie sieht nun dieser Gehorsam aus? Wir müssen die 10 Gebote, die er damals den Israeliten unter Mose gab, die diese physisch halten sollten, auch heute befolgen. Aber nicht allein dem Buchstaben nach. Denn er selbst lehrte, dass man das Gesetz dem Geiste nachhalten muss. Damit ist natürlich der Heilige Geist gemeint, den man nur nach wahrer Reue, wahrer Taufe und durch Handauflegung der wahren Predigerschaft Gottes erhält. Nicht alle Menschen haben in dieser Zeit die Möglichkeit, Gottes Heiligen Geist zu erhalten, sondern nur diejenigen, die Gott heute in dieser Weltzeit beruft. Viele sind es heute nicht. Dennoch werden alle Menschen zu ihrer Zeit den Heiligen Geist und die Erlösung angeboten bekommen. Es sind aber nicht nur die 10 Gebote, welche Mose den Israeliten verkündete, welche auch heute noch für uns gültig sind. Jesus gab den Jüngern damals ein weiteres, neues Gebot. Und das gilt gleichermaßen auch für uns heute und für alle Menschen in Zukunft, die in das Reich Gottes Eintritt finden möchten. Und dieses findet sich in Johannes Kapitel 13, Vers 34, wo Jesus sagte: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Die Ryrie-Studienbibel merkt hierzu an: Liebe zu üben ist kein neues Gebot, aber so aufopfern zu lieben, wie Jesus es tat, ist ein neues Gebot. Es ist eine Bestätigung der 10 Gebote und hier vor allem der letzten 6, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und diese Aussage Christi wird auch durch Johannes in 1. Johannes 2 in den Versen 7 bis 10 bestätigt, wo er schrieb: Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Behalten wir also diese Worte fest in unserem Lebenswandel. Zeigen wir dies in unserem Umgang miteinander, sodass die ganze Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind. Selbst wenn dies bald auch bedeuten mag, dass wir unser Leben füreinander lassen müssen. um des Reiches Gottes und seiner Willen. Dies ist menschlich gesehen unmöglich, aber mit Gottes Hilfe, seinem Heiligen Geist in uns und durch festen Glauben wird uns dies möglich sein. Unsere Broschüre The Ten Commandments schreibt dazu Folgendes. Weit davon entfernt, die 10 Gebote abzuschaffen, hat Christus uns geboten, sie auf eine neue Art und Weise zu befolgen. Mit noch mehr Eifer und Enthusiasmus und mit viel tieferem geistlichen Verständnis und Hingabe. Und die Liebe zu Gott und dem Nächsten auf eine Weise zu zeigen, die für den fleischlichen Menschenverstand unmöglich ist. Römer 8, 6 bis 9. Es erfordert, dass Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist gibt. Und genau das verspricht er uns, damit wir das neue Gebot, göttliche Liebe zu erweisen, indem wir seine Gebote halten, befolgen können. Um aber zumindest auch eine Stelle aus dem Alten Testament anzugeben, auch um deutlich zu machen, dass er auch der Messias der Juden ist, die ihn nach wie vor bis heute ablehnen, lesen wir gemeinsam in Jesaja Kapitel 53, die Verse 3 bis 6. Jesaja Kapitel 53, die Verse 3 bis 6. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Sehr vieles wird in all diesen Stellen zum Ausdruck gebracht. Klar und deutlich ist aber die Tatsache, dass all die Konzepte, auf die Menschen vertrauen, letztlich keine Erfüllung finden werden. Eines Tages, in naher Zukunft, wenn Jesus Christus als König von Israel zu dieser Erde zurückkehren wird und über diese Erde herrschen wird, werden die Menschen nach und nach die Wahrheit erkennen. Sie werden dann von ihren falschen Konzepten und Vorstellungen ablassen. Wenn die Menschen bereuen werden, erkennen werden, wie falsch sie gelebt haben und wie sehr sie sich gegen Gott und Jesus Christus, ihren Erlöser, aufgelehnt haben, werden viele die Wahrheit, die Gott schon vor so langer Zeit in der Bibel offenbart hat, erkennen und annehmen. Dann wird dieses große Geheimnis, was heute nur so wenigen Menschen offenbar ist, so vielen Menschen den Frieden und das ewige Leben schenken durch Jesus Christus, den einzigen Erlöser der Menschheit. Wer aber an den Sohn Jesus Christus nicht glaubt, der hat keinen Erlöser und auch keine Rettung und kein ewiges Leben. So sagt uns Johannes dann auch in 1. Johannes Kapitel 2 und in den Versen 22 und 23, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist oder besser der Geist des Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Da uns dieses Geheimnis aber schon heute durch Jesus Christus offenbart worden ist und wir in dieser Wahrheit leben, bis er in naher Zukunft endlich zurückkommt, wie er es den Aposteln damals zugesichert hat, lesen wir als letztes noch die folgende Aussage gemeinsam in 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 20. 1. Johannes, Kapitel 5 und Vers 20. Wir aber wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.